NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Auch heute gab es wieder Proteste in Hongkong. Zehntausende Menschen ließen sich von einem Demonstrationsverbot nicht abhalten. Unser Korrespondent berichtet gleich aus Hongkong. Auch in Frankfurt wurde heute protestiert. Klimaaktivisten blockierten die Eingänge zur internationalen Automobilausstellung. Es blieb weitgehend friedlich und das wollen wir heute kommentieren. Halbzeit bei den Regionalkonferenzen der SPD. Nützt es der Partei, dass so lange nach einem neuen Vorsitzenden gesucht wird? Wir sprechen über die Präsidentenwahl in Tunesien. UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich auf den Bahamas entsetzt über die Hurrikanschäden und dringt auf einen härteren Kampf gegen den Klimawandel. Und am Ende der Sendung das Neueste vom Sport an diesem Sonntag. Es ist jetzt das 15. Wochenende in Folge, an dem in Hongkong protestiert wurde. Auch heute gingen wieder zehntausende Menschen für mehr Demokratie und Freiheitsrechte auf die Straße, obwohl die Demonstration verboten worden war. Aus Sicherheitsgründen, wie es offiziell hieß. Die Proteste waren zunächst friedlich, vor dem Regierungssitz kam es anschließend zu Zwischenfällen. Axel Dorloff berichtet aus Hongkong.
Beim Protestmarsch in Hongkong ist es wieder zu Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einige Protestierende haben Brandsätze und Molotow-Cocktails geschmissen. Die Polizei hat Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt. Zuvor waren zehntausende Menschen zunächst friedlich durch die Straßen von Hongkong Island gezogen. Fünf Forderungen und nicht eine weniger. Das war eine der zentralen Botschaften. Weil die Demonstration von der Polizei nicht genehmigt wurde, hat man den Protestmarsch als gemeinsames Shoppen und Spazieren tituliert. Die junge Hongkongerin Man Hei hat das offizielle Verbot nicht abgehalten. Was illegal ist, definiert ja jetzt die Polizei und nicht das Gesetz. Selbst wenn alles friedlich ist, verbieten sie es. Für mich gibt es kein Legal und Illegal derzeit, weil sie sowieso verhindern wollen, dass wir auf die Straße gehen.
Because they just ban you to go on the streets anyway.
Immer wieder die neue Protesthymne Glory to Hong Kong. Es war der erste große Protestmarsch, seit Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz vollständig zurückgezogen hat. Zu spät und zu wenig, so die 20-jährige Kindergartenerzieherin Ho.
Carrie Lam
hat zu lange gebraucht, um auf die Bevölkerung in Hongkong zu antworten. Deshalb sind wir hier.
That's why we come out.
Von den fünf Forderungen der Demonstranten ist erst eine erfüllt, die anderen vier bleiben. Eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen, die Proteste sollen nicht mehr als Aufstand bezeichnet werden und ein allgemeines Wahlrecht und freie Wahlen. Aber nicht alle Bewohner gehen im Rahmen der prodemokratischen Proteste auf die Straße. Diese Frau unterstützt die Hongkonger Regierung und fordert keine Gewalt mehr.
We want to support the government. We want to have a positive voice for Hong Kong and we love peace and no violence.
Aber die Lage in Hongkong ist einmal mehr eskaliert. Auch in mehreren U-Bahn-Stationen kam es zu Randale. U-Bahn-Linien sind vorübergehend ausgesetzt worden. Einige Geschäfte in Hongkong Island blieben heute wegen des Protestmarsches gleich ganz geschlossen.
Axel Dorloff berichtete aus Hongkong. In Frankfurt kann man sich derzeit auf dem Messegelände die Neuheiten der Autobranche ansehen bei der internationalen Automobilausstellung. Bis zum kommenden Wochenende sind die Tore geöffnet. Heute hatten die Besucher trotz geöffneter Tore Schwierigkeiten hereinzukommen, denn die Eingänge zur Messe wurden von Demonstranten blockiert. Am Morgen hatte es eine Fahrradsternfahrt und einen Demonstrationszug zum Messegelände gegeben. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern, die Polizei von 15.000. Die Teilnehmer wollten für eine klimafreundliche Verkehrspolitik demonstrieren. Wolfgang Hetfleisch war für uns dabei.
In verschiedenen Gruppen waren die Aktivistinnen und Aktivisten am Sonntagmorgen in Richtung Frankfurter Messe gezogen. Manche zu Fuß oder mit der U-Bahn, andere wie diese Frau mit dem Fahrrad.
Ich möchte, dass es jetzt schnell eine Verkehrswende gibt, dass deutlich über den Verkehr auch die CO2-Emissionen reduziert werden. Denn ich denke, wenn wir nicht schnell eine Verkehrswende hinkriegen, dann haben wir ein Weltende.
Von der Aktion waren zunächst zwei Messezugänge betroffen. Der Haupteingang am Messeturm wurde von rund 200 Demonstranten am Vormittag komplett blockiert. Viele trugen weiße Einweg-Overalls und hatten einen Mundschutz angelegt.
Tauchen Sie ein in die IAA-Exhibition und entdecken Sie zahlreiche Weltpremieren und die nächste Generation von
Coupés, Kombis, SUVs, Geländewagen und Supersportwagen.
Immer wieder gab es Sprechchöre. Vereinzelt kam es dort auch zu Gerangel.
Hier wollten PolizistInnen durch, die zu ihren KollegInnen wollten und haben sich hier gewaltvoll Platz verschafft und mich zu Boden gedrückt. Alles gut, meine Matratze zu Hause ist härter.
Auch die meisten Messebesucher reagierten gelassen. Zwei junge Männer zeigten sogar Verständnis für die Anliegen der Demonstranten.
Also ich finde es schon okay, dass jetzt hier demonstriert wird, aber ich würde auch gerne jetzt auf die Messe gehen.
Ich finde es ja auch gut, was die hier machen. Sie haben ja auch in gewisser Weise recht. Aber es wäre schön, wenn es doch den letzten Tag hier auf der Messe zu genießen.
Weil nicht alle Messeeingänge blockiert wurden, blieb die Situation insgesamt relativ entspannt. Viele IAA-Besucher mussten allerdings Geduld mitbringen. Nicht nur wegen der Aktion von Sand im Getriebe, sondern auch, weil an den Messeeingängen streng kontrolliert wurde. Sympathie fand das Aktionsbündnis auch unter denen, die auf der Automobilausstellung jobben.
Ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig. Ich bin auf der Messe als Promoter tätig und fühle mich solidarisch. Das heißt, eigentlich wäre ich auch gerne hier draußen, brauche aber das Geld, ich bin Student. Das heißt, irgendwie ja, ist man auf beiden Seiten so verankert und weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll.
Die Situation sei friedlich geblieben, sagte die Frankfurter Polizei in einer Zwischenbilanz. Polizeisprecher Alexander Kiesling.
Besondere Vorfälle gab es keine. Es gab natürlich hier und da auch mal ein kleines Gerangel. Aber das war alles im Rahmen des Erträglichen. Das ist ja die große Herausforderung, die wir hatten, dass wir auf der einen Seite die Demonstration zulassen und auf der anderen Seite haben wir es ermöglicht, dass die Messebesucher auf die Messe gehen können.
Die Organisatoren von Sand im Getriebe waren mit dem Verlauf ihrer Aktion zufrieden. Tina Velo, eine der Sprecherinnen des Bündnisses, sagte, es gehe vor allem darum, ein Zeichen zu setzen.
Dass eben die IAA alles andere als eine nachhaltige Verkehrswende vorantreibt, sondern eben Blockierer ist.
Auch die Veranstalter der internationalen Automobilausstellung äußerten sich heute zufrieden. Rund 60.000 Besucher waren in den Messehallen. Auf der einen Seite also die Leistungsschau der Autobranche, auf der anderen Demonstranten, die für autofreie Innenstädte und mehr Klimaschutz streiten. Lars Hofmann kommentiert das Aufeinandertreffen.
So etwas hat es bei einer IAA, einer internationalen Automobilausstellung, noch nie gegeben. Tausende Radfahrer, die vor der Leistungsschau der Autobranche genau gegen diese demonstriert haben. Und dann, einen Tag später, lange Schlangen und lange Staus an den Eingängen. Nicht etwa, weil ungewöhnlich viele Besucher zu den neuesten Automodellen in den Hallen wollten, sondern weil Klimaaktivisten stundenlang wichtige Eingänge blockiert haben, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Dass sich Autofans und Klimaaktivisten nicht grün sind, hat sich immer wieder da gezeigt, wo sie aufeinander gestoßen sind. Rangeleien, Beschimpfungen. Eine Straßenblockade wurde von der Polizei aufgelöst. Aber auch das eher eine Randerscheinung. Einfach, weil die Polizei relativ ruhig geblieben ist. Die beiden Parteien nach Möglichkeit getrennt hat. Für mich insgesamt eine beeindruckende Leistung von Klimaaktivisten und Gesetzeshütern. Denn ansonsten wären die Themen, um die es geht, in den Hintergrund getreten. Gewalt, egal ob gegen Besucher oder Autos, hätte die Proteste kaputt gemacht. So aber gab es Aktionen und Bilder, auf die man bei den Autokonzernen von VW bis Daimler wohl liebend gerne verzichtet hätte. Den radfahrenden Demonstranten, genauso wie den Blockierern, ist es in meinen Augen gelungen, den Blick weg von der eigentlichen Messe hin zu den drängenden Problemen rund um Autos, Verkehr und Mobilität zu lenken. Auf den Klimawandel und die grundlegende Frage, wie lässt er sich stoppen? Viele Autobauer haben schon richtige Ideen, richtige Ansätze. Nur habe ich nach wie vor den Eindruck, dass die Industrie ohne Druck von außen zu sehr an alten Geschäftsmodellen und Erfolgsrezepten hängen bleibt. Auch deshalb könnte diese IAA so etwas wie ein Wendepunkt sein. Auch wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung man sich bewegen will. Es ist immerhin etwas in Bewegung gekommen. Heißt aber auch, mit den Protesten jetzt vor der IAA ist es nicht getan. Die Kritiker müssen dranbleiben. Und am Ende muss sich auch endlich die Politik trauen, Vorgaben zu machen, die das Klima tatsächlich schützen.
Lars Hofmann aus Frankfurt kommentierte die Proteste heute gegen die internationale Automobilausstellung. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, 20 vor 7 ist es. Ganz schön anstrengend. Mindestens jeden zweiten Abend gibt es derzeit irgendwo in Deutschland eine SPD-Regionalkonferenz. Die Basis ist eingeladen, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen, die Vorsitzende der SPD werden wollen. Es bewerben sich vor allem Duos aus einer Frau und einem Mann. 23 Regionalkonferenzen sind es insgesamt. In diesen Minuten findet die 10. statt in niedersächsischen Oldenburg. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller begleitet für uns diese Bewerbungsrunde. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist generell das Interesse der Basis?
Auch das ist schon ziemlich groß. Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist. Im Osten zum Beispiel gibt es schlicht und einfach nicht so viele Genossen. Also wenn da mit 150 Leuten der Raum voll ist, dann ist das schon gut. Ich war zum Beispiel in Hessen unterwegs, in Friedberg. Da waren es etwa 800 Leute. Es waren auch schon mal mehr. Wichtig, glaube ich, ist für die SPD zu sehen, eigentlich jeder Raum, den sie bucht, ist voll. Und teilweise mussten sogar neue Veranstaltungsorte gefunden werden, einfach weil es so wahnsinnig viele Anmeldungen gab.
Und inhaltlich liegen die Kandidaten ja ganz schön weit auseinander. Ist das auch beabsichtigt? Also soll das jetzt auch eine Richtungsentscheidung sein?
Also ich sehe das zweischneidig. Es gibt eine ganz große Basis an Inhalten, wo sich die Kandidaten eigentlich relativ einig sind. Wenn sie über einen starken Sozialstaat reden, insgesamt natürlich, dass die SPD auch für die kleinen Leute da sein soll. Da gibt es eine ganz große Grundsatzeinigung, was die SPD will. Das betonen die Kandidaten, auch wenn man dann hinter den Kulissen immer mit ihnen redet, wie schön das doch ist und wie wichtig das ist. Teilweise hört man das auch dann auf der Bühne, dass man sagt, man hat hier gemerkt, da ist eine SPD. Aber natürlich haben die in großen Fragen auch unterschiedliche Ansichten. Wenn es beispielsweise um das Thema geht, in der GroKo drinbleiben oder raus. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Da steht eigentlich, würde ich sagen, nur das Duo Olaf Scholz und Clara Geiwitz ganz klar dafür zu sagen, wir bleiben da drin. Alle anderen sind mehr oder weniger skeptisch oder sagen ganz klar, wir müssen da raus. Aber auch zum Beispiel beim Thema Finanzgeschichten. Olaf Scholz, weiß man, ist ein Anhänger der schwarzen Null, will die halten. Auch jetzt, wenn es darum geht, zu sagen, was müssen wir eigentlich für den Klimaschutz ausgeben. Und dann sind da andere auf der Bühne, zum Beispiel das jüngste Duo Christina Kampmann und Michael Roth, die ganz klar sagen, man muss nicht unbedingt an der schwarzen Null festhalten, sondern wir müssen zum Beispiel für den Klimaschutz auch einfach Geld in die Hand nehmen.
Lässt sich schon abschätzen, wer bei der Basis am besten ankommt?
Also ich glaube, insgesamt ist das sehr schwierig abzuschätzen, weil ich würde sagen, mal etwa 90% der SPD-Mitglieder, die tauchen ja auch nie bei irgendwelchen Ortsvereinssitzungen auf. Also die kennt keiner, da weiß keiner, wie die denken. Die tauchen vermutlich auch nicht unbedingt bei diesen Regionalkonferenzen auf. Was man sagen kann, ist, wie die Kandidaten bei den Regionalkonferenzen ankommen. Da kann man natürlich so ein bisschen Stimmung fühlen. Also zum Beispiel das Duo Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans kommt ziemlich gut an. Der ehemalige NRW-Finanzminister kann eigentlich immer damit punkten, wenn er sich nochmal so als Robin Hood, der Jäger auf Steuersünder, geriert und sagt, wie viele Milliarden er damit eingenommen hat, dass er Steuer-CDs angekauft hat. Ziemlich gut, finde ich auch, kommen die Duos Petra Köpping, Boris Pistorius an. Also dieses Ost-West-Duo funktioniert gut. Und dann ein Duo, was ich sehr schlecht ausbalanciert finde, Nina Scheer und Karl Lauterbach. Da ist er derjenige, der aber trotzdem viel Applaus kriegt, wenn er beispielsweise eigentlich in jeder Antwort unterbringt, dass man raus müsse aus der GroKo, weil die SPD in der Großen Koalition einfach ihre Ziele nicht durchsetzen könnte.
Wie ist Ihr Eindruck? Nützt diese lange Kandidaten Suche der SPD oder schadet sie ihr?
Also ich glaube, ein bisschen kürzer wäre schon nicht schlecht gewesen. Das hört man unter der Hand auch immer noch von Genossen. Aber insgesamt sind die, glaube ich, sehr positiv überrascht, wie gut das angenommen wird. Das habe ich auch auf den Regionalkonferenzen gehört, dass die Leute sagen, nee, dieser Prozess funktioniert. Das ist super, dass ich hier hingehen kann, mir die Kandidaten anhören kann, vielleicht auch eine Frage stellen kann. Also wie gesagt, vielleicht 16 in jedem Bundesland eine wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber sie ziehen es jetzt eben durch. Und insgesamt, glaube ich, hat das die SPD schon so ein bisschen belebt.
Einschätzung von Sabine Müller zur Situation bei der SPD, wo sich jetzt in 10 Regionalkonferenzen die Kandidaten vorgestellt haben. Tunesien ist das einzige Land, das nach dem sogenannten arabischen Frühling im Jahr 2011 weitreichende demokratische Reformen eingeleitet hat. Nun ist Ende Juli Präsident Essebsi gestorben, deshalb wurde heute ein Nachfolger gewählt. Über 7 Millionen Tunesier waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und den Tag hat unser Korrespondent Jens Borchers in Tunis beobachtet. Herr Borchers, 100.000 Sicherheitskräfte von Polizei und Militär haben die Wahl überwacht. Ist denn alles friedlich abgelaufen?
Es ist alles friedlich abgelaufen, soweit ich das hier in Tunis mitkriegen konnte. Ich habe aber auch aus dem Rest des Landes keinerlei Vorkommnisse gehört, die in irgendeiner Art und Weise sicherheitsrelevant gewesen wären. Es gab ein paar Meldungen über kleinere Nachlässigkeiten bei der Abwicklung der Wahl, also dass Wahllokale zu spät geöffnet haben, das ein oder andere Material gefehlt hat. Wirklich aber nur Kleinigkeiten. Ansonsten kann man bisher sagen, die Wahl ist ruhig und gut gelaufen.
Wie groß war das Interesse der Wähler?
Ich war hier im Stadtzentrum in einem Wahllokal, bin später rausgefahren in eine der Vorstädte. In beiden Wahllokalen war das Interesse ausgesprochen groß. Mir haben Wahlhelfer gesagt, das, was wir bisher jetzt in den Wahlurnen an Stimmzetteln haben, das ist deutlich mehr, als wir es von der letzten Wahl her in Erinnerung haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute ausgesprochen interessiert sind, dass es ihnen wichtig war, ihre Stimme abzugeben, weil sie teilweise sehr unzufrieden sind, vor allen Dingen mit der wirtschaftlichen Situation, weil sie aber auch das Gefühl haben, so haben es mir jedenfalls viele gesagt, wir haben jetzt über 5 Jahre hinweg zwei große Parteien gehabt, die so ein bisschen das Geschehen bestimmt haben. Mit deren Erfolgen sind wir nicht so sonderlich zufrieden. Jetzt können wir doch mal eventuell auch andere Parteien, andere Kandidaten ausprobieren. Und es gibt ja ein großes Kandidatenfeld mit 26 Teilnehmern.
Darauf komme ich gleich. Zunächst noch, was erhoffen sich die Menschen von dieser Wahl oder für ihr Land, für Tunesien?
Ich habe immer wieder 3 Punkte gehört, die den Menschen besonders am Herzen liegen. Das eine hat natürlich mit der Wirtschaft, mit der Arbeitslosigkeit zu tun. Sie wollen Jobs, Arbeitsplätze, Investitionen. Das zweite ist, was auch immer absolut an der Spitze genannt wird, wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen ein Ende der Korruption. Wir möchten gerne, dass die Gesetze, die in Tunesien beschlossen werden, auch wirklich für alle gelten und nicht nur für die breite Masse der Bevölkerung und für andere, die sich innerhalb einer Geschäfts- oder auch einer politischen Elite wähnen, dass die Gesetze da nicht gelten. Und das Dritte, was immer wieder gesagt wurde, war, wir möchten, dass der Präsident mit dafür sorgt, dass die Kooperation zwischen Regierung, Parlament und Präsident besser funktioniert als bisher.
Sie haben es eben gesagt, es gab insgesamt 26 Kandidaten, die sich für das höchste Staatsamt in Tunesien beworben haben. Gibt es einen Favoriten?
Nein, es gibt wirklich keinen Favoriten. Ich habe überall gefragt. Ich habe mich gestern noch mit einem ehemaligen Finanzminister getroffen, der lange im politischen Geschäft ist. Ich habe mit politischen Experten der Universität gesprochen. Ich habe mit Parteienvertretern gesprochen und keiner wagt eine Prognose für diese Wahl. Es gibt Umfragen, die allerdings nicht als besonders verlässlich gelten. Die sehen mindestens 5 bis 6 Kandidaten mehr oder weniger auf einem Level und da ist es wirklich unmöglich, einen Favoriten herauszuisolieren.
Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Stichwahl geben.
Versuchen Sie mich bitte nicht festzulegen. Es kann auch sein, dass wir morgen aufwachen und urplötzlich hat einer der Kandidaten dann doch die absolute Mehrheit bekommen. Ich wage tatsächlich keine Prognose. Ich halte aber eine Stichwahl für sehr, sehr wahrscheinlich.
Zeigen Sie uns noch kurz das Spektrum auf. Also von wo bis wo gehen die Kandidaten in ihren Positionen?
Das geht von der islamisch beeinflussten Partei Ennahda bis hin zu wirklichen Populisten, Leuten, die versucht haben, hier für ihre persönliche Karriere in den politischen Ring zu gehen, die offensichtlich zum Teil sogar ein Interesse daran haben, über ein politisches Amt Immunität zu bekommen, um vor Strafverfolgung sicher sein zu können. Und dazwischen tummelt sich ein Feld von wirtschaftsliberalen, teilweise linksnationalen Gruppierungen und Kandidaten. Aber das Interessante ist eben, bisher waren es die Islamdemokratische Partei Ennahda und die vom verstorbenen Präsidenten Essebsi gegründete Nida Tunis, die bestimmenden Kräfte waren. Das ist jetzt aufgebrochen, damit sind viele unzufrieden und das gibt natürlich anderen Parteien und unabhängigen Kandidaten eine Chance.
Jens Borchers aus Tunis über die Präsidentenwahl heute in Tunesien. Seit über 30 Jahren arbeitet das Internationale Rote Kreuz in Afghanistan. Im April wurden die Helfer aber abgezogen. Die Taliban hatten der Organisation verdächtige Aktivitäten vorgeworfen und wollten nicht mehr für die Sicherheit der Mitarbeiter garantieren. Nach Verhandlungen nimmt das Rote Kreuz nun aber wieder seine Arbeit auf. Bernd Musch-Borowska berichtet.
Man habe eine gemeinsame Position zur humanitären Lage gefunden, teilte der Leiter der Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Kabul, Juan Pedro Scherer, über Twitter mit. Die Taliban hatten dem Roten Kreuz in den vergangenen Jahren immer wieder gedroht. Zuletzt hatte die Hilfsorganisation im April Konsequenzen gezogen und aus Sicherheitsgründen alle Mitarbeiter zurückgerufen. In einer Erklärung der Taliban hieß es jetzt, alle Taliban-Kämpfer sollten für die Sicherheit der Rotkreuz-Mitarbeiter Sorge tragen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO waren allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 10 Mitarbeiter von medizinischen Diensten in Afghanistan getötet worden, 3 Krankenhäuser zerstört und 12 weitere schwer beschädigt. Im vergangenen Jahr hatte es mehr als 90 Angriffe auf medizinische Einrichtungen gegeben und 44 medizinische Hilfskräfte waren getötet worden.
Im Brexit-Drama geht es morgen in eine neue Runde. Premierminister Johnson will bei der Europäischen Union in Brüssel neue Zugeständnisse verhandeln, aber seine Chancen werden als gering eingestuft. Große Gewinner sind derzeit die Liberaldemokraten. Sie haben heute beschlossen, den Brexit zu streichen, wenn sie bei den nächsten Wahlen an die Macht kommen. Imke Köhler berichtet vom Parteitag in Bournemouth.
Bisher standen die Liberaldemokraten vor allem für eine Forderung. Sie wollten ein zweites Referendum durchsetzen, um die Bevölkerung noch einmal über den Brexit abstimmen zu lassen. Jetzt setzen die Lib Dems dagegen ganz auf Neuwahlen. Die sind zwar noch gar nicht beschlossen, kommen aber wahrscheinlich bald. Im Wahlkampf wollen die Liberaldemokraten dann mit dem Versprechen für sich werben, dass sie bei einem Wahlsieg Artikel 50 widerrufen werden, was bedeuten würde, den Brexit komplett abzusagen. Die Parteiführung hat für diese neue Linie auf dem Parteitag Rückendeckung bekommen. Allerdings ist es sehr ambitioniert, von den Liberaldemokraten mit einem Wahlsieg zu rechnen. Denn derzeit stellt die Partei 18 Abgeordnete von 650. Ob die Partei gegebenenfalls eine Koalition eingehen würde, um an die Macht zu kommen, ist nicht klar. Die Vorbehalte nach der letzten Regierungsbeteiligung unter Premier David Cameron sind groß. Danach war die Partei bei den Wahlen 2015 fast untergegangen. Zudem hat Parteichefin Jo Swinson schon rote Linien gezogen. Ausgeschlossen hat sie bereits eine Koalition mit Boris Johnson und mit Labour-Chef Jeremy Corbyn.
Seit einigen Wochen kommt es immer öfter zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika. In Johannesburg und Pretoria wurde regelrecht Jagd auf Einwanderer gemacht. 12 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Polizei nahm mehr als 700 Personen fest. Häufiges Motiv für die gestiegene Gewalt ist der Vorwurf, die aus Schwarzafrika stammenden Migranten nehmen Südafrikanern Arbeitsplätze weg und brächten Drogen ins Land. Unsere Korrespondentin Jana Gent berichtet über die Unruhen und die Konsequenzen, die manche für sich ziehen.
Hunderte Nigerianer gehen zum Bus, der sie zum Flughafen bringt. Sie verlassen Südafrika, weil sie Angst haben. Denn die Angriffe auf Ausländer waren heftig, sagt Kenyas Banda. Ich bin ein verheirateter Mann. Ich habe eine Frau und ein 6 Monate altes Baby. Mitten in der Nacht, 2 Uhr morgens, musste ich wegrennen mit meinem Baby im Arm. Das war wie im Kriegsgebiet. Die Angriffe sind vor 2 Wochen aufgeflammt. Gut ein Dutzend Menschen starben dabei und das auf brutale Weise. Ein Mann wurde angezündet und verbrannte. Nur mit Gummigeschossen wurde die Polizei Herr der Lage. Angriffe gegen Ausländer sind nicht neu in Südafrika. Angefangen hat das schon, als das Land demokratisch wurde. In Wellen flammt die Gewalt auf und dann verschwindet sie wieder. Die Politik ist machtlos, scheint es. Was von Präsident Cyril Ramaphosa und seinen Ministern kommt, klingt lediglich mahnend.
No amount of anger and frustration and grievance.
Kein Zorn, Frust oder Groll rechtfertigt solche zerstörerischen und kriminellen Taten. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Häuser und Geschäfte von Ausländern anzugreifen. Auf Südafrika hagelt Kritik ein. Sie kommt aus Nigeria, aus Sambia und Zimbabwe, aber auch aus der Wirtschaft. Alan Mukoki von der Südafrikanischen Industrie- und Handelskammer ist richtig sauer.
You can't have our streets.
Das geht doch nicht, dass unsere Straßen von Kriminellen übernommen werden. Sie plündern und niemand greift durch. Das vermittelt den falschen Eindruck, Südafrika sei unregierbar. Selbst linkspopulistische Politiker, die immer wieder soziale Ungleichheit anprangern, heben warnend den Zeigefinger. Allen voran Julius Malema, Chef der größten Oppositionspartei EFF. Wenn alle Nigerianer, Mosambikaner, Sambia und Simbabwe weg sind, dann sind wir selbst das Ziel. Dann wird ja kein Ausländer mehr da sein, den man bekämpfen kann. Armut wird aber bleiben. Ihr rechtfertigt doch Kriminalität. So muss man damit umgehen. Südafrikaner, es ist falsch, was ihr macht. Das ist barbarisch. Das ist wahnwitzig. Das ganze Land, ja der ganze Kontinent diskutiert über das, was in Südafrika geschehen ist.
Jana Gent berichtete aus Johannesburg. Der kommende Freitag soll der Tag für eine Klimawende werden. Millionen Menschen weltweit wollen für mehr Klimaschutz protestieren. Alleine in Deutschland werden Hunderttausende zum 3. globalen Streik erwartet. Anlass ist der bevorstehende Sondergipfel der Vereinten Nationen zum Klimaschutz. UN-Generalsekretär Guterres hat heute eine Insel der Bahamas besucht, die vom verheerenden Hurricane Dorian besonders betroffen wurde. Antje Passenheim berichtet.
So schockiert hat sich Guterres lange nicht gezeigt. Ich habe niemals ein derartiges Ausmaß an systematischer Zerstörung gesehen, sagte der Chef der Weltorganisation nach seinem Besuch auf der Insel Abaco. Hurricane Dorian sei in der Kategorie 5 eingestuft worden. Ich denke, es ist die Kategorie Hölle. Aber dafür ist nicht der Teufel verantwortlich. Guterres appellierte an die Weltgemeinschaft, den Kampf gegen die Klimaerwärmung zu verstärken. Tropenstürme habe es immer gegeben, doch sie seien stärker und häufiger geworden und sie würden durch den Klimawandel ausgelöst. Der dürfe nicht schneller voranschreiten als die internationale Gemeinschaft. Länder wie die Bahamas, die nicht zum Klimawandel beitragen, aber die zerstörerischen Konsequenzen spüren, brauchten außerdem mehr internationale Unterstützung. Am Freitag beginnt eine große Klimawoche am Hauptsitz der Vereinten Nationen. Sie startet mit den weltweiten Streiks für mehr Klimaschutz, die die schwedische Schülerin Greta Thunberg in New York anführt. Junge Menschen aus aller Welt werden dann zum Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen erwartet. Zwei Tage später folgt ihm der Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung.
Im Echo des Tages jetzt zum Sport. Am Sonntag im Studio ist Sandra Mahn.
Zum Abschluss des vierten Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Paderborn seit 18 Uhr Schalke 04 zu Gast. Erst zweimal trafen die Clubs in der Bundesliga aufeinander, in beiden Fällen gegen die Gelsenkirchener als Sieger vom Platz. Die erste Hälfte der heutigen Partie ist gespielt. Armin Lehmann fasst zusammen.
Es war eine spektakuläre erste Halbzeit vor 15.000 Zuschauern im restlos ausverkauften Paderborner Stadion. Und am Ende dieser 45 Minuten steht es 1:1, ein schmeichelhaftes Remis für den Aufsteiger aus Ostwestfalen. Denn Schalke war über weite Strecken vor allem die gefährlichere Mannschaft mit einem riesigen Chancenplus. Aber Marc Uth und auch Guido Burgstaller, beide mit vielen Chancen, aber keinem Tor in dieser ersten Halbzeit. 1:0 die Führung durch Cauli Oliveira Sousa, den Brasilianer, der heute Geburtstag hat, in Diensten der Paderborner. Er köpft das 1:0 in der 8. Minute. Salif Sané auch per Kopf, dann nach einer guten halben Stunde mit dem hochverdienten 1:1 Ausgleich für Schalke.
Am Nachmittag empfing bereits Hoffenheim Freiburg und auch wenn es beinahe unwirklich klingt, der SC ist besser als Bayern München, jedenfalls nach 4 Spieltagen der Fußball-Bundesliga. Die selbstbewussten Breisgauer setzten sich im badischen Duell bei der erschreckend schwachen TSG Hoffenheim mit 3:0 durch und verdrängten damit den deutschen Rekordmeister vom 3. Tabellenplatz. Vor dem Sportclub rangieren nur RB Leipzig und Borussia Dortmund. Für Trainer Christian Streich ist dieser Sieg das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung.
Die Chance hier zu gewinnen ging nur über diese unbedingte Bereitschaft, alles abzuarbeiten. Und das hat die Mannschaft gemacht. Und es ist ihnen gelungen, dann auch nach vorne gut Fußball zu spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, dann überhaupt in Hoffenheim bestehen zu können. Also ich habe in Hoffenheim noch nie gewohnt und ich war schon oft hier.
Ausgelassene Stimmung nach diesem überzeugenden Sieg in Freiburg. Deutlich schlechter ist die Laune bei Holstein Kiel. Gegen Heidenheim kassierte der Zweitligist aus dem Norden eine 0:3-Pleite. Heute zog die Vereinsführung die Konsequenz aus dem Fehlstart und trennte sich von André Schubert. Wer auf den 47-Jährigen, der erst zu Beginn der Saison nach Kiel gekommen war, folgen wird, soll bereits in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Machen wir einen kurzen Ausflug nach China. Spanien ist zum zweiten Mal Weltmeister im Basketball. Das Team um NBA-Champion Marc Gasol von den Toronto Raptors gewann am Nachmittag das Finale in Peking mit 95:75 gegen Argentinien. Die Europäer zeigten sich hoch überlegen gegen überraschend schwache Südamerikaner. Den Spaniern war 2006 der erste WM-Triumph gelungen. Argentinien muss weiter warten auf seine zweite Goldmedaille. Bronze sicherte sich die Mannschaft Frankreichs. Die Deutschen hatten ja bereits den Einzug in die Zwischenrunde verpasst. Zurück nach Niedersachsen. Beim Handball findet man in der Tabelle ganz oben normalerweise die immer gleichen Namen: Kiel, Flensburg, vielleicht noch die Rhein-Neckar-Löwen oder Melsungen. In dieser Saison ist es noch anders, denn der aktuelle Tabellenführer heißt Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen setzten sich heute zu Hause gegen den Bergischen HC durch.
Mit 30-24 gewinnt Hannover Burgdorf ungefährdet gegen den Club, der mit Wuppertal und Solingen gleich zwei Städte in der Handball-Bundesliga vertritt. Den Grundstein für den Sieg legte die TSV mit einem ganz starken Defensivvortrag im ersten Durchgang. Nur ganze 8 Gegentreffer kassierte die Mannschaft. Vor knapp 4000 Fans baute sie ihren Vorsprung nach der Pause auf zeitweise 9 Treffer aus. Der Sieg blieb bis zum Ende ungefährdet. Bester Werfer war der Halbrechte Morten Olsen, der Däne markierte insgesamt 7 Treffer. Damit bleibt die TSV Hannover-Burgdorf mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Gelingt am kommenden Donnerstag in Stuttgart der 6. Sieg im 6. Spiel, dann bricht die TSV ihren eigenen Bundesliga-Startrekord. Anschließend trifft Hannover-Burgdorf auf 4 der absoluten Top-Teams, den deutschen Meister Flensburg, Melsungen, Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen.
Das war der Sport mit Sandra Mahn und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Regina Metler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.